Herzlich willkommen, hier ist Tonspur Wissen und wie immer mit Ursula Weidenfeld. Hallo.
HIV ist ein Retrovirus. Retroviren haben die Eigenschaft, dass sie sich in das Erbgut, wir sagen dazu auch Genom der Zelle, integrieren, also fest einbauen. Und dadurch werden sie quasi Teil dieser Zelle und bleiben in unserem Körper, solange die Zelle auch in diesem Körper ist.
Wann wird AIDS besiegt? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Ulrike Lang.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
In manchen Gebieten der Forschung passiert jahrelang gar nicht so furchtbar viel und dann gibt es auf einmal unglaubliche Fortschritte. Und solche Gebiete suchen wir. Und wir freuen uns, wenn wir dazu dann die beste Gesprächspartnerin oder den interessantesten Gesprächspartner finden. Wenn Sie und Ihr Fragen habt oder Interesse an einem besonderen Gebiet, schickt einfach eine Mail, tonspur@rheinische-post.de. Und wenn ihr uns loben wollt, einen Kommentar oder 5 Sterne geben wollt, dann freuen wir uns auch. Dankeschön. Wie kommt der Kampf gegen das AIDS-Virus voran? Die Krankheit ist ja heute ziemlich gut behandelbar, aber besiegt ist sie nicht. Wird es jemals passieren? Oder muss es überhaupt sein, dass AIDS verschwindet? Vielleicht reicht es ja auch, das Virus einfach unschädlich zu machen. Dazu habe ich mich mit Ulrike Lange verabredet. Sie forscht am Leibniz-Institut für Virologie und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und sie sucht nach Wegen, wie man mit dem HIV-Virus umgehen kann. Hallo, Frau Lange.
Hallo.
Frau Lange, AIDS, HIV ist inzwischen ganz gut therapierbar, aber es ist noch nicht heilbar. Warum nicht?
Ja, genau. Also das liegt daran, dass Menschen, die mit HIV leben, also einmalig eine HIV-Infektion hatten, ein Reservoir an Zellen bilden und besitzen, die ein stummes oder schlafendes, wir sagen dazu auch häufig latentes Virus enthalten. Und dieses Reservoir wird sehr früh gebildet, wenige Stunden bis Tage nach der Infektion. Und die antiretrovirale Therapie, die Sie schon angesprochen haben, die wirklich eine Erfolgsgeschichte in Therapien gegen virale Erkrankungen ist, die haben wir seit ungefähr 1980er Jahren. Aber diese Therapie verhindert, dass das Virus sich im Körper vermehrt, aber es schafft es nicht, das Virus zu eliminieren. Also es unterdrückt das Virus, aber kann es nicht verschwinden lassen. Und dadurch gibt es keine Heilung wirklich für HIV.
Was unterscheidet das HIV-Virus denn von anderen Viren? Also wie kommt es, dass ein Virus sich einschleicht, am Anfang noch keine Krankheit macht, aber am Ende auch nicht weggeht?
Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Viren und HIV ist ein Retrovirus. Retroviren haben die Eigenschaft, dass sie sich in das Erbgut, wir sagen dazu auch Genom der Zelle, integrieren, also fest einbauen. Und dadurch werden sie quasi Teil dieser Zelle und bleiben in unserem Körper, solange die Zelle auch in diesem Körper ist. Jetzt gibt es eben Proviren, also wir nennen Provirus, sollte ich sagen, der Teil, das Virus, das sich ins Genom einbaut. Das ist dann das Provirus. Und jetzt gibt es Proviren, können dann aktiv sein in der Zelle. Das heißt, die Zelle bildet neue Viren, von diesem Provirus ausgehend. Und das ist in der Regel damit verbunden, dass die Zelle abstirbt. Aber diese Proviren können eben auch schlafen. Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Und eben nicht vollständig aktiv sein oder stumm sein. Und dadurch wird die Zelle zur Reservoirzelle. Das heißt, durch diese Eigenschaft, dieses Virus sich in unser Erbgut einzubauen, bekommen wir es quasi auch nicht mehr los.
Und was beeinflusst die Frage, ob und wann so ein Virus schläft und wann es dann wieder aufwacht und wann es dann eben diese tödliche Krankheit ja auch auslösen kann?
Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Damit beschäftigen wir uns seit, also nicht nur wir, sondern eben viele Menschen weltweit, Forscher weltweit seit ungefähr 20 Jahren. Es gibt mehrere Faktoren. Zum einen spielt es eine Rolle, das weiß man heutzutage, an welche Stelle in unser Erbgut sich das Provirus einbaut. Es gibt Stellen in unserem Erbgut, die quasi dazu verleiten, dass das Provirus eher aktiv ist oder eher nicht aktiv ist. Des Weiteren braucht das Provirus, um wirklich neue Viren zu generieren, viele Produkte und Proteine, die in der Zelle vorliegen. Und manchmal liegen die vor und manchmal sind die Zellen aber auch in einem Status, in dem sie diese Proteine nicht haben. Dadurch kann das Virus gar nicht aktiv sein oder das Provirus nicht aktiv sein. Und dann wissen wir auch noch, dass es viele Zellen gibt, die zwar infiziert sind, aber beim Einbau des Provirus in unser Genom sind quasi Fehler passiert. Das heißt, wir haben Teile dieses Provirus, die zum Teil wahrscheinlich uns auch oder Menschen, die mit HIV leben, auch etwas krank machen. Also häufiger zum Beispiel Komorbiditäten, sagt man, also andere Erkrankungen, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen hervorrufen können. Die können das beeinflussen, die können aber keine neuen Viren machen. Also es gibt ganz verschiedene Faktoren, die dazu beitragen im Endeffekt, dass wir dieses Reservoir bilden und dass wir ja latente Proviren im Körper tragen, wenn wir einmal eine HIV-Infektion haben.
Kardiovaskuläre Erkrankungen sind Herzmuskelerkrankungen.
Ja, genau, vor allen Dingen Herzerkrankungen, ja.
Ist es so, dass Menschen, also hängt es vom einzelnen Menschen ab, wo sich so ein Virus dann einbaut und ob es besonders aktiv werden kann oder nicht, also ob die Voraussetzungen da sind? Oder gibt es unterschiedliche HIV-Viren, die einfach unterschiedlich krank machen?
Also es gibt unterschiedliche HIV-Viren. Wir sprechen hauptsächlich von HIV-1, HIV-2. Die allerhäufigsten HIV-Infektionen sind mit HIV-1. Und damit beschäftigen wir uns auch. Die meiste Forschung ist auch fokussiert auf HIV-1. Davon gibt es nochmal bestimmte Subtypen, aber die zeigen vielleicht einige Unterschiede, aber sind sich trotzdem sehr ähnlich. Ich glaube, es hängt eher, was wir heute wissen, ist es, dass es eher davon abhängt, in welche Zellen das HIV-Provirus integriert, ob es stumm ist oder aktiv ist. Dazu sollte ich vielleicht mal etwas sagen, welche Zellen von HIV befallen werden. HIV befällt Immunzellen, und zwar Immunzellen, die ein bestimmtes Oberflächenmolekül, einen bestimmten Marker an der Oberfläche tragen. Wir nennen das CD4. Das heißt, Zielzellen für HIV sind CD4-positive Lymphozyten und auch Makrophagen. Und jetzt ist es so, dass diese Zellen eine unterschiedliche Lebensdauer haben und auch eine unterschiedliche Auswahl an Proteinen in diesen Zellen vorliegen. Und das heißt, auch diese Proteine, die das Virus braucht, um aktiv zu sein oder nicht aktiv zu sein, sind auch unterschiedlich zwischen den Zellen. Und wir haben langlebige CD4-positive Zellen, auch kurzlebige CD4-positive Zellen. Und wir haben diese Zellen auch nicht nur in unserem Blut, wo wir häufig denken, dort sind ja Immunzellen, sondern sehr häufig auch in unseren Organen. Zum Beispiel der Darm hat sehr viele Immunzellen, auch Lymphknoten. Und auch im Gehirn gibt es Immunzellen. Und je nachdem, in welchem Organ die Zelle, die mit HIV infiziert ist, hat sie auch eine bestimmte Neigung, aktiv oder eben latent zu sein.
Warum ist es so schwierig, über HIV als Heilung oder über Heilung zu sprechen im Zusammenhang mit HIV?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich seit Entdecken des Virus und seit Entdecken der HIV-Infektion den Wunsch, HIV zu heilen. Ich glaube, was wir gelernt haben, also in unserer Forschungsgruppe beschäftigen wir uns auch nicht nur mit aktiven Retroviren wie HIV, sondern auch mit Retroviren, die sehr alt sind in unserer Evolution. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir diese Retroviren in der Regel, wenn sie sich einmal in unser Genom integriert haben, eben nicht mehr loswerden können. Wir können Sequenzen, die in unserem Genom eingebaut sind, schlecht loswerden. Was wir aber können, ist, wir können lernen, das Virus zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist etwas, dass das Ziel der HIV-Heilungsforschung jetzt geworden ist und sich immer mehr ausbildet, dass wir Mechanismen finden und auch unterstützen können mit Medikamenten, wie wir einmal das Virus verändern, dass es stumm bleibt, also nicht aktiv ist. Was aktiv bedeutet Virusvermehrung, das bedeutet dann ausbrechende Erkrankung. Und wir können auch unser Immunsystem unterstützen, dass es das Virus besser kontrollieren kann.
Können Sie noch mal ein Beispiel sagen für Retroviren, die es schon lange gibt und mit denen wir uns in irgendeiner Form arrangiert haben und die viele schon im Erbgut haben?
Genau, also tatsächlich, das sind Retroviren, die vor wenigen bis vielen 100 Millionen Jahren existiert haben, sich in unsere Keimbahnzellen deinfiziert haben, wahrscheinlich nicht tödlich waren, weil sonst würde es sie nicht mehr geben, sondern sie haben sich da eingebaut Und dann haben wir diese Retroviren immer wieder weitergegeben von Generation zu Generation über die ganze Evolutionsgeschichte. Speziell humane endogene Retroviren, so wie wir diese nennen. Wir wissen, dass ungefähr 8% unseres Genoms aus diesen Retroviren besteht. Das sind allerdings keine intakten Retroviren mehr. Das sind wie Retroviren, die ganz defekt sind. Nur noch Bruchstücke davon haben wir in unserem Genom. Aber wir haben viele Proteine, die diese Retroviren stillhalten, sodass sie uns nicht mehr schaden könnten. Und tatsächlich verwenden wir auch bestimmte Proteine, die von diesen Retroviren, die vor Millionen von Jahren existiert haben, um bestimmte Prozesse in unserem Körper zu ermöglichen. Also zum Beispiel die Fusion von Zellen, die dann die Plazenta, den Mutterkuchen machen, den wir alle brauchen in der Schwangerschaft. Das wird mit Proteinen oder zum Teil mit Hilfe von Proteinen gemacht, die ursprünglich mal in Retroviren waren. Das heißt, das ist ein ganz spannendes Thema, was wir eben zusätzlich zu unserer Heilungsforschung auch behandeln.
Also die Retroviren oder die Reste von Retroviren haben auch ihren Sinn in der menschlichen Evolution. Sonst würde man sich ja wundern, warum sowas eigentlich sein kann, dass so ein Retrovirus sich einbaut und da bleibt. Aber wir reden ja heute über HIV. Und Sie haben schon gesagt, warum man es nicht heilen kann oder wahrscheinlich nicht heilen kann. Sie sagen aber, was man tun kann, ist dafür zu sorgen, dass diese Reste in den oder die Retroviren in den Zellen nicht mehr aktiv werden können. Wie macht man das?
Genau, also da gibt es verschiedene Ansätze dafür. Man versucht aktuell sehr stark herauszufinden, welche Faktoren sind, die erlauben, das Virus besser zu kontrollieren, das Virus besser zu kontrollieren. Dadurch muss man wissen, wir wissen heutzutage, dass es eine kleine Anzahl von Personen gibt, ungefähr 1-2% von Menschen, die mit HIV infiziert sind, die nennen wir Elite-Controller. Das heißt, die haben eine Möglichkeit, das Virus von Anfang an zu kontrollieren. Das heißt, die brauchen nie Medikamente, sondern die Krankheit AIDS wird nie bei ihnen ausbrechen, weil sie ein Immunsystem haben, die das Virus gut kontrolliert und gleichzeitig das Virus auch schneller in diese stumme Existenz schicken können. Und wir wissen ja auch, und das ist jetzt eine Erkenntnis in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren, hat sich die herausgebildet, dass manche Menschen, die länger auf antiretrovirale Therapie haben, also in der die aktive Vermehrung des Virus längere Zeit unterdrückt wurden, wenn sie aufhören mit der Therapie, und das passiert aber immer nur kontrolliert, das muss man direkt dazu sagen, unter ärztlicher Kontrolle, dass ein geringer Prozentsatz dieser Menschen auch gelernt hat, das Virus zu kontrollieren. Und was wir jetzt in der Wissenschaft tun, ist, wir lernen aus diesen Fällen, was denn Faktoren sein können, die wir nutzen können und auch therapeutisch nutzen können, um das Virus zu kontrollieren. Und
ich glaube, genau, da muss man eben wirklich nochmal ganz deutlich sagen, das sind nur sehr wenige, weil normalerweise ist es ja so, wenn man diese antiretrovirale Therapie absetzt, dass das Virus dann irgendwann aktiv wird und auch ausbricht und man eben wirklich krank wird. Was machen denn diese oder was haben diese Menschen gelernt oder was hat der Organismus gelernt, dass die das Virus kontrollieren können?
Ja, also zum einen weiß man, dass diese Menschen, in denen, wie Sie richtig gesagt haben, ungefähr in Zahlen sind wahrscheinlich zwischen 3-5% von Menschen, die lange auf Therapie waren. Also zum einen ist wichtig, dass die Personen lange auf Therapie waren, dass sie sehr früh nach ihrer Infektion mit der Therapie begonnen haben. All dies sind Faktoren, die das Reservoir klein halten. Also ein kleines Reservoir ist wichtig, wenige Zellen, die HIV tragen. Und man weiß, dass in diesen Menschen, dass Pro-Virus eben in Regionen sitzt im Genom, die besonders dafür geeignet sind, das Virus stumm zu halten. Auch haben diese Personen Antikörper entwickelt und auch Immunzellen entwickelt, die aktiv das Virus quasi attackieren, sollte es sich vermehren.
Wenn man selber nicht krank wird, obwohl man infiziert ist, kann man trotzdem ansteckend sein.
Ja, also es gibt, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also zum Beispiel, man sagt in der Regel, wenn man das Virus nicht detektieren kann im Blut, ist man auch nicht ansteckend. Ja? Allerdings heißt es, wenn man sich das Virus nicht detektiert, oder wenn ich nicht krank bin, heißt es nicht, dass man das Virus nicht detektieren kann im Blut. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Das heißt, okay, aber diejenigen, die das Virus kontrollieren, wären dann, das heißt, da ist es nicht im Blut nachweisbar.
Korrekt.
Und die wären dann auch im medizinischen Sinne nicht, würden das Virus nicht weitergeben.
Korrekt, ja.
Was machen Sie jetzt?
Was machen wir? Also ich leite eine Forschungsgruppe am Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg. Und dort beschäftigen wir uns generell mit der Frage, wie Proviren in unserem Erbgut die Funktion unserer Zellen beeinflussen. Und wie wir auch diese Aktivität der Proviren beeinflussen können. Ich habe schon angesprochen, es gibt die endogenen Retroviren. Einige meiner Projekte, die wir behandeln, kümmern sich um endogene Retroviren. Das sind diese alten Retroviren, welche Rolle die spielen. Und ich habe aber auch einige Projekte, in denen wir wirklich schauen, wie wir Wege finden können, HIV-Proviren stumm zu schalten in unseren Reservoirzellen. Und aktuell beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit einem Ansatz, zusammen mit Gruppen, mit denen wir kollaborieren, in Deutschland, aber auch in den USA, in denen wir eine In-vivo-Gentherapie quasi gegen HIV entwickeln.
Genau. Das heißt, Sie entwickeln eine Gensequenz, die Sie denjenigen, die infiziert sind, die Sie in diese infizierten Zellen einschleusen und die dann da das HIV-Provirus stilllegen für immer.
Genau, das ist das Ziel. Also zum einen in einer Gentherapie ist es zum ersten wichtig, also Gentherapie besteht daraus, dass ich eine bestimmte Gensequenz habe, die ein Protein machen kann, was ich quasi in Zellen verabreichen will. Und ich muss aber auch eine Art Transfervehikel bauen, in dem ich überhaupt dieses Gen oder dieses erstmal in die Zellen bringe, die ich erreichen möchte.
Also die Gensequenz suchen Sie bei den Superpatienten, die Sie haben, und versuchen die da zu isolieren?
Ja, ein bisschen schwieriger. Also das ist ein Ansatz. Da sind wir aber noch, muss ich sagen, ganz am Anfang. Da fangen wir jetzt an, genau aufbauend auf diese Studien, in denen man eben Menschen gefunden hat, die das Virus kontrollieren. Da sind wir sehr am Anfang. Es gibt aber eine Art Protein, das nennt sich PREC-1. Das ist entwickelt worden, was tatsächlich es schafft, an das Provirus zu binden. Und was wir gemacht haben, normalerweise schneidet PREC-1 tatsächlich die DNA, unser Erbgut, und versucht, das Provirus rauszuschneiden. Wir haben allerdings dieses Protein genommen und etwas abgewandelt und haben quasi nutzen es als Andockstelle, um Proteinkomplexe zum Provirus zu bringen, die es still machen und die es stumm machen. Das heißt, wir verwenden sozusagen so ein PREC-1 als ein Molekül, was wir in die Zellen bringen wollen. Das findet das Provirus, bringt andere Proteine zum Provirus, die sagen, ja, du bist still, du bist nicht mehr aktiv. Und genau, und das würden wir gerne eine Therapie entwickeln, in denen wir das Menschen, die mit HIV leben, verabreichen würden, als vielleicht einmalige, zweimalige Spritze. Dann haben wir ein Transfervehikel, was Zellen findet, die das Reservoir sind. In diesem Reservoir wird den Proviren gesagt, ihr seid still. Und dann könnte man antiretrovirale Therapie eventuell absetzen. Und der Mensch kann das HIV-Provirus kontrollieren und so damit leben.
Also man braucht zwei Sachen. Einmal braucht man diese PREC-Sequenz, das ist diese veränderte Gensequenz, die dieses Virus entweder selber still macht oder andere Komponenten mittransportiert, die es am Ende still machen. Und dann braucht man aber auch sozusagen noch irgendwas, was dieses PREC-Virus zu den infizierten Zellen hintransportiert. Und das entwickeln Sie auch.
Genau, also wir entwickeln eben vor allen Dingen dieses Transportprotein quasi. Man denkt meistens, dass das geringste Problem ist. Tatsächlich ist das ein recht großes Problem in der In-vivo-Gentherapie, weil unser Körper sehr viele Mechanismen entwickelt hat, irgendwas, was fremd ist und in den Körper kommt, abzubauen. Ja, dafür sind wir eigentlich nicht gemacht. Und
weil das Immunsystem dann reagiert und sagt, das ist nicht meins. Und weil es nicht meins ist, macht es krank. Und deshalb mache ich es kaputt.
Genau. Und das müssen wir quasi überlisten. Und das ist, das Immunsystem ist ein sehr schlaues System, zum Glück für uns. Tatsächlich verwenden wir, und nicht nur wir, in sondern viele andere Studien auch, virusähnliche Partikel dafür. Die nennen sich ARVs, adeno-assoziierte Viren.
Das sind Vektoren, heißen die. Ne? Das kennt man noch aus der Corona-Forschung. Da gab es auch Vektorimpfstoffe.
Genau, das sind Vektoren. ARVs sind Viren, die uns nicht krank machen. Man weiß das. Und was man quasi macht, ist, man nutzt diese Viren und Vektoren auch genannt aus, indem man ihnen ihr gesamtes Erbgut wegnimmt und ersetzt mit quasi den Genen, was man transferieren will, was man in die Zelle.
Also man tut Breck da rein. Man nimmt AAV, also diesen Vektor, füllt ihn mit Breck und schickt ihn auf die Reise.
Sozusagen, genau. Und das Schöne ist, dass man sich quasi zunutze macht, dass diese AAVs ja Viren sind, die irgendwie es schon in der Evolution geschafft haben, unser Immunsystem zu überlisten. Das heißt, wir können sie in unsere Blutbahn bringen und sie finden Zellen und gehen in diese und vermitteln ihren Inhalt in diese Zellen hinein. Und das ist natürlich ein Vorteil, woran wir stark arbeiten, ist, solche Vektoren zu entwickeln, die speziell unsere Reservoirzellen finden.
Sie haben ja eben gesagt, es gibt welche im Blut, aber es gibt auch welche in den Organen. Es gibt welche, die sich extrem gut verstecken. Findet denn dieses Gefährt, was Sie da jetzt genannt haben, also dieses gefüllte Virus, findet das denn jede einzelne Zelle überall im Körper, um die dann irgendwie sozusagen dauerhaft stillzulegen?
Ja, sicher nicht. Wenn ich mal eine ehrliche Antwort hören wollen, es wird nie 100% geben. Allerdings sind AAVs wirklich Vehikel, die, wie wir wissen, in Organe gehen. Sie gehen in Muskelzellen gehen, in das Augegewebe, in die Leber, in die Milz. Das heißt, es sind Viren da, die wirklich auch in Organe gehen können. Und vor allen Dingen, ich glaube, man muss das Ganze als Balance sehen. Wenn wir es schaffen, eine bestimmte Anzahl an Proviren stillzulegen, dann wird unser Immunsystem ausreichend gestärkt sein, den Rest der Viren zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die wir haben von diesen wirklich wenig Prozent Menschen, die es geschafft haben, das Provirus, HIV-Provirus nach einer Infektion zu kontrollieren. Also wir wissen, dass unser Immunsystem dazu in der Lage ist. Das Problem, was wir haben, ist, dass häufig die Balance zwischen sehr großem Reservoir und Aktivität des Provirus und der Immunzellkontrolle oder abgeleiteten Kontrolle einfach sehr nicht stimmt. Und unser Ziel ist es jetzt, diese Balance wieder herzustellen. Das heißt,
kann man das für jeden Patienten in derselben Weise machen oder braucht man dann am Ende für jeden Patienten eine spezielle Breck-Sequenz und einen speziellen Vektor?
Ja, also ich glaube, es ist fast zu früh, das zu sagen. Unser Ziel ist natürlich, einen quasi Wirkstoff herzustellen oder sehr wenige Wirkstoffe, die für sehr breite Populationen zu verwenden sind. Allerdings, deswegen verwenden wir momentan auch Breck 1. Breck 1 ist dass es andockt an auch Viren, die ein bisschen unterschiedlich sind, HIV-Viren, die ein bisschen unterschiedlich sind in ihrer Sequenz, das heißt in ihrem Aufbau. Aber man weiß, dass Breck 1 sehr, sehr viele von diesen verschiedenen Varianten erkennt. Das ist ein Vorteil in Breck 1. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass es eine Art individualisierte Therapie geben wird für HIV-Infektionen, wie für viele andere Erkrankungen auch. Wir wissen jetzt auch, dass wir differenzierter umgehen müssen mit allen möglichen anderen Erkrankungen, die wir haben, und zwar mehr auf die Person angepasst. Sei es, dass wir auch in Anbetracht ziehen, welches Geschlecht die Person hat. Wir wissen, dass das Immunsystem ein sehr geschlechtsspezifisches System ist. Wir wissen alle, dass bestimmte Infektionen Männer stärker krank machen als Frauen. Ich glaube, es wird
Grippe zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel. Oder auch Corona war ein großes Beispiel. Das heißt, es wird da Abstufungen geben, aber unser Ziel ist wirklich so breit wie möglich etwas herzustellen, was wir verwenden können. Ja.
Wird das schon eingesetzt? Sie sagen immer, es unser Ziel ist und so gibt es denn schon Erfolg? Gibt es schon Leute, die davon profitieren?
Ja, also von dieser Art einer Gentherapie, die quasi einen Repressor, also ein Gen einbringt, was das Pro-Virus stillstellt, das gibt es noch nicht. Dazu ist die Forschung zu früh. Man hat aber schon das versucht, indem man bestimmte Medikamente, wo wir auch wissen, dass sie wahrscheinlich das Pro-Virus quasi zumindest abschwächen in seiner Aktivität. Man hat schon in Studien versucht, dass Menschen, die mit HIV leben und unter antiretroviraler Therapie sind, zu geben. Da gibt es die ersten Daten dazu, die zeigen, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist. Allerdings, was wir tatsächlich schon in klinischen Studien, in mehreren klinischen Studien anwenden, ist zum Beispiel diese AAV-Vehikel, in denen wir bestimmte Erkrankungen im Rahmen von Gentherapien angehen möchten. Das ist schon seit mehreren Jahren auch zugelassen in verschiedenen Erkrankungen, nicht im Infektionsbereich. Und außerdem gibt es jetzt auch die erste Studie, in denen AAV-Gentherapien zugelassen wurden und getestet werden mit einer Handvoll von Patienten, die tatsächlich AAVs vermitteln mit einem Anfangprotein, was das Pro-Virus herausschneiden soll. Also ich würde mal sagen, dran. Es ist nicht mehr so weite Zukunft, aber es ist aktuell noch nicht, es ist noch in der Forschung.
Wie lange brauchen Sie noch?
Also ich glaube, dass man sehr gut sagen kann, dass sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich etwas in der Therapie, in der Standardtherapie für HIV ändern wird. Ob das jetzt eine Gentherapie sein wird, die zusätzlich zugelassen wird und für manche Patienten besser zum Erfolg werden wird, das kann ich ja nicht sagen. Allerdings glaube ich, dass wir in einem aktuell nach ein paar Jahren, in der sich nicht so sehr viel getan hat in der antiretroviralen Therapie, die auch schon eine sehr gute Therapie ist. Das darf man nicht unterschätzen.
Man kann sehr lange mit HIV leben inzwischen.
Genau, also es hat eine tödliche Erkrankung zu einer aktuell chronischen Erkrankung gemacht, was ein unglaublicher Fortschritt ist. Das muss man sagen. Allerdings geht es jetzt darauf, das Feintuning zu machen und wirklich diese Patienten ein noch gesünderes Leben zu ermöglichen.
Ja, wunderbar, Frau Lange. Vielen Dank. Dann haben wir vielleicht eine neue Verabredung in 3 bis 5 Jahren und gucken dann nochmal, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Danke auch für die Info, dass HIV wahrscheinlich nicht heilbar sein wird und dass es vielleicht auch die falsche Frage ist, auf die wir gucken, wenn wir uns mit dieser Krankheit beschäftigen, weil es eben ja ganz offenbar schon eine ganze Menge Erkrankungen gibt und gegeben hat, die nicht heilbar sind, die Teil unseres Erbguts geworden sind und mit denen wir nicht nur prima leben, sondern ganz offensichtlich auch so gut auskommen, dass wir sie brauchen, um gut leben zu können. Dankeschön, Frau Lange.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Tonspurwissen in dieser Woche. Danke fürs Zuhören und nächste Woche sind wir auch wieder da. Bis dahin, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.